Verdient der UBS-Chef Sergio Ermotti zu viel? Schaffen wir zu viel? Ist Generation Z wirklich faul? Muss man eine Matura haben, um erfolgreich zu sein? Diese Fragen lassen wir jetzt gerade auf unseren Feuerobenbiergast runterprasseln. Es ist das ein von den bekanntesten Headhunter der Schweiz, der Basler Helmut Zimmerli-Menzi. Herzlich willkommen, Helmut.
Guten Abend.
Zuerst gerade mal, wie viel schaffst du pro Woche?
Das ist sehr unterschiedlich. Ich sage jetzt, im Moment ist es ja so, dass ich meine Firma meiner Nachfolgerin übergeben habe. Das heisst jetzt so die ganzen Führungsthemen, die ganze Administration, Organisation, all die Sachen, die einmal auf dem Tisch vom Chef landen, sind jetzt bei ihr. Und ich kann mich auf das konzentrieren, was Spass macht, nämlich Mandat durchführen, mich auf Kunden konzentrieren. Und das erlaubt mir jetzt in der Tat ein Pensum zu schaffen, das ein bisschen überschaubarer ist, als das auch schon war.
Also du schaffst jetzt ein Normalpensum und vorher hast du bis etwa 60 Stunden in der Woche
geschafft. Das hätte es durchaus können geben, genau.
Ja. Mhm. Das ist Feuerobenbier, präsentiert von der Birtel Biermanufaktur.
Feuerobenbier, der Podcast auf Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
Präsentiert von der Birtel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Birtel. Sinnvoll. Anders.
Du suchst seit 37 Jahren Personal für Firmen. Du bist Headhunter. Auf was schaust du bei einem Menschen zuerst?
So wie du auch, auf den ersten Eindruck. Und das macht Person, das macht Persönlichkeit, das macht in dem Sinn noch nicht das CV und noch nicht Hard Facts.
Okay, und beim zweiten?
Ja, dann ist klar, dann kommt das CV dran, dann kommen die Ausbildungen, Weiterbildungen, die Erfahrungen, all das, was man letztlich in einem CV auch aufführt. Und dort ist es relativ einfach. Dort habe ich ein Anforderungsprofil und weiss, für diese Position ist ein Buchhalter-Controller gefragt, für selbe Position muss jemand einen universitären Abschluss haben und das kann ich checken, 1:1.
Okay, also eben, ein Chef läutet dir an und sagt, los, ich brauche jemanden, dann was machst du konkret?
Am Anfang steht immer ein Briefing, also ich muss mich in die Firma versetzen, ich muss herausfinden, was haben die für eine Kultur, was haben die für einen Umgang miteinander. Ich muss natürlich auch die Stelle begreifen, das ist klar, ich muss wissen, was die Person muss machen. Was sind so die kritischen Faktoren, die es darauf ankommt, was ist matchentscheidend. Und so mir ein Bild machen, dass ich am Schluss gerüstet bin, mit meinem Team zusammen dann auf die Suche gehen und die Person suchen.
Okay, und auf die Suche gehen, das heisst dann, du schaust schon mal nach, wer hast du überhaupt so an suchendem Personal im Register oder wie geht denn das?
Also, als ich angefangen habe vor 37 Jahren, haben wir in der Tat noch ein Register gehabt. Heute haben wir eine Datenbank, digital selbstverständlich. Und natürlich, ja, dort hat es Tausende von Profilen von Leuten, die bei uns sich Daten hinterlegt haben und die gerne wollen, dass man auf sie stoßt, wenn wir eine Stelle zu besetzen haben. Aber das ist eigentlich nur ein kleiner Teil, der grosse Teil. Und das ist ja das, was wir als Headhunter als Mehrwert müssen bieten für unsere Daseinsberechtigung. Das ist, dass wir eben auf den Markt gehen, gehen Leute ansprechen, die eigentlich im Moment gar nicht auf Stellensuche sind.
Okay, aber wie machen die das? Du kannst nicht irgendjemandem auf die anrufen.
Gut, also bevor ich anrufe, muss ich die Person identifizieren. Also ich muss feststellen, wer macht die Funktion in dieser Firma, die allenfalls könnte für mich interessant sein. Und dann ist es ganz einfach, dann muss ich zum Hörer greifen und die Person telefonisch kontaktieren.
Und wie muss man sich das vorstellen? Also du läutest dann jemandem an und dann sagst du, du suchst für eine Stelle, suchst du eine geeignete Person. So geht das.
Zum Beispiel könnte ich dir jetzt morgen anrufen und sagen, Claude, ich suche einen Chefredakteur für das Radio Basilisk und dann geht so ein Gespräch los. Ne?
Mhm. Wir haben immer mehr Akademisierung und Diplome in der Arbeitswelt. Findest du eine gute Entwicklung?
Nein, es ist schade. Es hat in der Schweiz so viele tolle Berufe, nicht nur in der Schweiz, wahrscheinlich auch an anderen Orten, aber wir haben wirklich ein ganz tolles System in Berufslehre, wo einem jungen Berufsmann, der Frau, die Welt offen steht, auch nach einer Lehre. Und sowieso auch immer etwas zu arbeiten ist für solche. Und heute muss fast jede Person, die irgendetwas will lernen, am Schluss mindestens einen Bachelor haben. Physiotherapeutin, die schafft am Mensch, die schafft mit dem Mensch, die schafft mit den Händen und muss heute einen Bachelor haben. Das kann man nicht mehr am Mensch lernen. Das ist dann irgendwie ein Vollstudium mit zwischendrin selbstverständlich noch Praktikas. Aber dass es am Schluss für jeden Beruf eigentlich mindestens einen Bachelor oder einen Master braucht, finde ich keine gute Entwicklung. Nein.
Jetzt gibt es Bemühungen in Basel-Stadt, eben die Gymnasialquoten abzudrucken. Man sagt, ja, das ist doch mach doch eine Lehre, das ist auch gut. Oder? Aber verstehst du in diesem Zusammenhang den Eltern, die sagen, nein, ich muss doch schauen, dass mein Kind alle Möglichkeiten offen hat und alle Möglichkeiten offen hat, halt mit einer Matur?
Ja, das ist nicht zwingend so. Also, ich meine, wenn jemand eine Matur hat, heisst das noch lange nicht, dass er am Schluss erfolgreich ist als die Person mit ihrer Lehre. Wir haben ein sehr durchlässiges System mit unserem Bildungssystem in der Schweiz. Der Gewerbeverband Basel-Stadt macht eine sehr gute Arbeit diesbezüglich, indem dass die Berufslehre unterstützt und gefördert werden mit Berufsschauen, mit wirklich vielen tollen Sachen, die sie unternehmen. Aber es reicht offenbar immer noch nicht. Es braucht eine permanente Anstrengung dafür, den jungen Menschen zu zeigen, mit ihrer Lehre kannst du entweder nach dieser Lehre das ganze Leben auf diesem Beruf arbeiten, glücklich sein, einen guten Job machen, dann ist das völlig in Ordnung. Oder du kannst aber auch nach dieser Lehre eine Berufsmatur machen, du kannst eine Passerelle machen, du kannst am Schluss ein FH machen, du kannst aber auch, wenn es gut geht und interessiert bist und kannst am Schluss auch ein Studium haben. Also es ist wirklich in der Schweiz möglich, mit einer Berufslehre als Start sehr viel zu machen.
Jetzt kommt von linker Seite kommt ein Vorstoss in grosser Rot. Da geht es eben genau um die Durchlässigkeit. Also der Vorstoss verlangt, dass man ab 30 auch ohne Matur studieren könnte. Was haltest du von dem?
Ich denke nicht, dass man dann ohne Matur studieren muss. Man kann ja auch ohne Matur dann eine Position annehmen, wo man mit seinen Erfahrungswerten, mit dem, was man sonst gelernt hat, auch einen guten Job machen und erfolgreich tätig sein. Also die Verwässerung von der Universität finde ich auch eine schlechte Entwicklung, dass die Fachhochschulen sich heute alle als Universität aufführen, die Lehrer von der Fachhochschulen sich heute Professoren schimpfen. Das ist nicht nötig. Eine Fachhochschule ist einmal eine ganz tolle Schule gewesen, aber eben eine Fachhochschule. Und heute wollen alle das Fach weglassen und sich nur noch als Hochschule nennen und eben die Lehrer, Professoren sein, das muss nicht sein. Also das ist irgendwie eine Verwässerung, wo nachher am Schluss alles so ein bisschen universitär will sein und die eine Fachhochschule machen, sind Schüler und sind keine Studenten, aber sie nennen sich heute Studenten.
Mhm. Stichwort Fachkräftemangel. Also Firmen gehen gerne ins Ausland schauen. Aber man könnte ja auch stärker aufs inländische Personal zurückgreifen und das halt besser ausbilden. Wie siehst du das?
Also ich rede nicht gerne vom Fachkräftemangel, ich rede eigentlich lieber vom Arbeitskräftemangel. Weil das, was wir heute haben, ist ja an sich einfach eine demografische Situation, dass es so Leute wie ich, Boomer-Generation, die jetzt langsam so ein bisschen in den nächsten 5 Jahren am Ausschleichen sind und es hat zu wenig, die nachkommen. Also es ist einfach numerisch, es hat zu wenig Menschen für zu viele Stellen. Oder? Mhm. Und ja, das muss man lösen, natürlich, selbstverständlich. Aber es ist natürlich irgendwie auch ein Wettbewerb, der durch das entsteht. Also Firma A bietet bessere Bedingungen als Firma B, dann hat sie kurzfristig die Leute, die sie können überziehen und aber übermorgen ist Firma B auch so weit. Und das ist wie im Marketing, wenn du das Produkt hast mit einem USP. Oder? Den USP hast du in der Regel nicht lange. Da kommt Konkurrenz und macht das auch noch. Und so ist es so ein kleines Hinterreinspringen. Der, der zuerst ist mit einer guten Idee und sagt, wir bieten jetzt noch eine Woche Ferien mehr und wir haben jetzt voll die Gleitzeit und 100% Homeoffice. der macht im Moment vielleicht das Rennen und dann übermorgen kommen die anderen mit der gleichen Idee hinterher.
Was sagst du in einer Firma oder Personalchef, Personalchefin, wenn die vor der Frage steht, eben, nehme ich jemanden aus dem Inland oder aus dem Ausland, was muss man da dabei bedenken?
Gut, das spielt heute eigentlich fast keine Rolle mehr. Aha. Also ich sage jetzt, wir sind jetzt hier in Basel im Life Sciences Cluster, wir haben ein Logistik-Cluster und das sind jetzt natürlich Arbeitgeber, für die spielt es keine Rolle, woher die Arbeitskraft kommt. Am Schluss ist es ein Job und ein Inhalt und ob jetzt das ein Franzose, ein Amerikaner oder ein Schweizer ist, spielt nicht eine Rolle. Natürlich in unserer, ich sage jetzt, viel grösseren Welt, eigentlich, nämlich der KMU-Welt, ist es noch mal ein bisschen anders. Der Gewerbler, der sieht das sicher anders. Der kann nicht einfach irgendjemand von Amerika einfliegen und es geht ja schon finanziell nicht auf. Oder dann haben wir noch die Prüfung, was einfach wichtig ist, dass man die Sprache kann. Denkst an Pflege, die Ärzte, das ist ein riesen Thema, dass man zwar gut ausgebildete Leute hat, die Ärzte hat, die Spezialisten hat, die hierher kommen, aber in einem Spital mit dem Patienten sich Mühen können unterhalten. Also das sind dann auch solche Fragen, die sich stellen, oder?
Mhm. Stichwort Schule, Basler Schule, man beklagt sich über Basler Schule, die seien schwach, das Personal aus dem Aargau oder Basel-Biet sei besser, stimmt das?
Leider ja. Wir sind jetzt gerade vor kurzem ja wieder an einer Veranstaltung mit Herrn Attici und dem Herrn Ruggese gewesen, unter anderem auch Personalverantwortliche das Wort ergriffen haben und genau das bestätigt haben. Das ist leider so. Aber der Herr Attici hat gesagt, er darf jetzt für das eine Arbeitsgruppe einsetzen und dann wird das sicher besser.
Das tönt leicht ironisch. Glaubst du nicht dran?
Ja, also ich würde es ihm und uns wünschen.
Ja, ja, aber wo sind denn die Schwachstellen hauptsächlich? Also sind es die bekannten Mängel, also auf Basisfächer oder was ist es hauptsächlich aus deiner Erfahrung heraus?
Also ich denke, ein ganz wichtiger Aspekt ist schon das Thema mit dieser integrativen Schule. Mhm. Ja. Ich hatte letztens einen Kandidaten, der gesagt hat, ja, er hat es jetzt endlich geschafft, sein Kind aus der Regelschule rauszunehmen und jetzt darf es in eine Sonderklasse, weil er hat das Kind gesehen leiden, oder? Einfach weil das Kind jeden Tag vor Augen geführt worden ist, ich bin nicht gleich gut wie die anderen, ich komme nicht gleich schnell mit wie die anderen und das ist ja nicht nötig. Für die hat es genau solche Angebote gegeben, die Sonderklassen oder die Einführungsklassen oder wie auch immer die dann betitelt worden sind, dass man ganz kindgerecht auf dem Level, wo das Kind sich befindet, kann mit denen arbeiten. Und die Integration, die ist wichtig, aber die kann man sicher auch im Alltag sonst machen und im gesellschaftlichen Kontext. Mhm.
Du hast jahrzehntelange Erfahrung und kannst das beurteilen. Was ist die stärkste Veränderung jetzt in den letzten 20, 30 Jahren in der Arbeitswelt? Haben wir heute mehr Leistungsdruck?
Das ist sicher so. Ich denke, es ist jetzt nicht primär der Leistungsdruck als Leistungsdruck, sondern es ist eigentlich die Erwartungshaltung, die durch Digitalisierung und damit durch die Schnelligkeit generiert wird. Als ich in einer Lehre war, habe ich einen Brief aufgemacht am Morgen, eine Anfrage bekommen, habe die am anderen Tag beantwortet, mit einem Schreibmaschinenbrief, eine Offerte geschrieben, dann ist die raus, vielleicht am gleichen Tag, dann war das aber schnell gewesen. Und dann hat man vielleicht zwei, drei Tage später wieder eine Post bekommen und einen Auftrag oder ein Telefon bekommen. Wenn ich heute ein Mail bekomme und das nicht innerhalb von einer Stunde beantworte, dann kommt schon ein Mail, ist es nicht eingetroffen oder schaue mal mein Spam. Und ich denke, das ist das, was der Leistungsdruck am Schluss auch generiert. Also, dass man das Gefühl hat, man muss einfach schneller liefern und durch das einfach unter Druck kommt.
Ja. Und wie kommentierst du das? Also wird sich das jetzt weiter dauern, weiter höher treiben? Oder findest du, ja gut, wir sind jetzt halt mit dem zu Gang gekommen, das ist jetzt halt einfach so.
Also gut, ich sage, die Situation hat sich ja bereits jetzt eigentlich so ein bisschen wieder anfangen zu verändern mit der Generation Z, die sich ja eigentlich genau deren Entwicklung jetzt sperrt.
Ja.
Die verhalten sich jetzt einfach anders und machen genau die Entwicklung nicht mehr mit.
Wie anders?
Ja, sie sind einfach mehr auf sich bezogen. Sie haben so ein bisschen einen hedonistischen Arbeitsstil oder Verhalten. Man schaut zuerst, was sind meine Bedürfnisse und geht es mir gut dabei und wie viel mag ich arbeiten. Und dort ist dann aber auch die Grenze. Ich weiß jetzt nicht, ob das besser oder schlechter ist, aber es ist anders, als ich jetzt das Leben lang geschafft habe. Und der Beweis, ob dann die Art und Weise, die Arbeit zu verrichten, auch erfolgreich funktioniert für die Wirtschaft oder für unsere Volkswirtschaft, dann muss zuerst noch erbracht werden von der Generation.
Mhm. Also du ziehst das konkret aus der Erfahrung, aus Gesprächen mit Personalchefinnen, Personalchef, dass dem so ist, dass die 30-Jährigen und Jünger, dass die sich nicht so sehr unter Druck setzen lassen?
Also ich erlebe das selber in Interviews mit jungen Menschen. Man darf sicher auch nicht alle in die gleiche Waagschale fallen. Mhm. Ich habe zwei tolle Töchter in dieser Generation und dort stelle ich jetzt das Verhalten in keinster Art und Weise fest. Aber ich habe wirklich auch Leute im Interview, die so funktionieren, ich sage, Teilzeit ist schlecht, aber wo sagen, ich will Teilzeit und wie viel Homeoffice und nein, Ferien muss ich noch mehr haben oder unbezahlten Urlaub und volle Gleitzeit. Ja, das ist alles gut und recht, aber volle Gleitzeit kann ich je nachdem einfach nicht bieten, wenn ich sage, ich habe ein Office, das von dem bis dem besetzt ist. Da kann nicht jeder kommen und gehen, wie er will. Da muss ich sicherstellen als Arbeitgeber, dass das besetzt ist. Und bei voller Gleitzeit dann kommt jemand am 9 Uhr und am 8 Uhr bis am 9 Uhr das Telefon nicht offen.
Und wie reagieren die Arbeitgeber in der Regel darauf?
Ja, also dort ist natürlich jetzt ein Druck vorhanden. Also ich stelle fest, ich habe Arbeitgeber als Kunde, wo heute ein erstaunliches Programm an Goodies haben. Also wirklich so von Fitness-Abo und Möglichkeiten, Hund mitzunehmen. Und also einfach so Sachen, wo ich denke, das ist jetzt vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen. Und die machen das nicht aus Überzeugung, dass das gut ist. Die machen das einfach, weil es eine Notwendigkeit ist, dass sie überhaupt die Stelle können besetzen können.
Also dann ist der öffentliche Druck effektiv so stark, dass sie müssen reagieren, dass sie sonst ihre Stellen nicht können besetzen können?
Das ist so.
Okay. Und wie beurteilst du, also ich muss anders anfangen, der Kanton erhebt im Moment die Arbeitsmarktzufriedenheit von seinen Angestellten. Er macht das mit einer Umfrage. Wie beurteilst du denn den Arbeitgeber Basel-Stadt? Was weißt du darüber?
Wir dürfen seit vielen Jahren immer wieder Stellen besetzen, auch innerhalb des Kantons. Und der Kanton ist ein riesiger Arbeitgeber, wie ein Roche oder ein Novartis. Und entsprechend auch unterschiedlichste Departemente, unterschiedlichste Abteilungen. Und entsprechend unterschiedlich ist auch dort natürlich das Klima und Befindlichkeiten der Mitarbeitenden. Ich denke, es ist auch ein grosser Unterschied, ob es im Kanton um eine hoheitliche Aufgabe geht oder ob es eine Dienstleistung ist, die erbracht wird. Das hat einen grossen Einfluss sicher auch auf die Art und Weise, wie man zum Beispiel mit der Bevölkerung umgeht oder sie behandelt. Aber ich denke, als Arbeitgeber Basel-Stadt ist grundsätzlich attraktiv, hat sicher in gewissen Bereichen Mühe mit dem Lohn. Also die Polizei ist so ein Dauerthema, wo jetzt im Moment auch wieder aufgespielt wird, damit man die Polizisten halten kann und man sollte ja noch viel mehr haben. Das sind schon so einzelne Hotspots innerhalb des Kantons. Es gibt ganz viel tolle Stellen beim Kanton, wo ich sage, wo einzigartig sind, weil es eben auf der Seite von der Regulierung ist, oder? Und nicht ein Unternehmen, das außerhalb eigentlich die Regulierung muss umsetzen.
Zu deiner Arbeit. Was ist für dich wirklich das attraktivste Element bei deiner Arbeit? Was ist das Schönste daran?
Also es ist natürlich ein Privileg. Als Headhunter habe ich jetzt 37 Jahre jeden Tag dürfen Menschen kennenlernen, spannende Gespräche führen mit Leuten, die ich sonst nie kennengelernt hätte, habe dürfen Fragen stellen und so wirklich ist es mir nie langweilig geworden.
Du hast deine eigene Firma aufgebaut. Du musst also eine gewisse Erfolgsgarantie sicherstellen. Wie machst du das?
Nachhaltig arbeiten.
Und das heisst?
Das ist, wie wenn du in ein Restaurant gehst, ist ganz einfach. Wenn du gut gegessen hast und freundlich serviert worden ist, dann gehst du wieder. Mhm. Wenn schlecht gekocht worden ist, dann gehst du nicht mehr. Und das ist bei mir das Gleiche. Ich habe Kunden, die sind seit über 25, 30 Jahren Kunden bei mir oder bei uns, sage ich jetzt, weil ich mir einfach immer Mühe gegeben habe, nachhaltig zu arbeiten, die Stellen so zu besetzen, dass sie nicht nur ein Jahr, zwei bleiben, sondern ich denke da eher konservativ und sage so nach 5 Jahren, wenn jemand mal wieder geht, okay, aber darunter ist es sicher nicht das, was man gesucht hat. Das ist nachhaltiges Rekrutieren und das muss Ziel sein, wenn ich eine Stelle besetze. Und dann ist es gut.
Aber das heisst, dass du die Personen, die du vermitteln willst, dass du die Personen wirklich gut kennst?
Also, ich muss sie gut kennenlernen. Mhm. Ich kenne ja die allerwenigsten, die ich rekrutiere. Ja. Ich lerne die kennen in einem Gespräch, in einem biografischen Interview, in einem strukturierten Interview, wo man sich versucht, möglichst ein gutes Bild zu machen. Es gibt eine erste Runde mit einem Kunden, es gibt eine zweite Runde mit einem Kunden, es gibt vielleicht sogar ein Assessment, es gibt Referenzauskünfte und all das gibt am Schluss ein Bild, wo man dann am Schluss muss entscheiden, doch, die Person, die verspricht uns, das mitzubringen, was wir suchen. Und dann gibt es einen Vertrag und ein paar Jahre später weiss man dann, ob es so war.
Hast du dich schon mal im letzten Moment zurückgerissen und gefunden, nein, da sperrt sich mein Gefühl, ich vermittle die Person nicht?
Ja, Gefühl nicht, nein, aber es gibt natürlich immer wieder so in dem Moment, wo man Referenzen einzieht, dass man merkt, ui, da stimmt etwas nicht. Und dann muss man halt vielleicht noch eine zweite oder eine dritte Referenz einholen. Man muss mit dieser Person nochmal reden und sagen, was ist da mit dem Thema? Und dann kommt es schon vor, dass man dann wieder einen Kandidat zurückziehen muss und sagen, nein, das geht jetzt einfach nicht.
Ist die Arbeitswelt diesbezüglich, also Dolken im Reinheft, sensibler, empfindlicher geworden mit all den Jahren jetzt?
Ja, wahrscheinlich ist es heute schon so, dass man mehr auf solche Sachen achtet. So Compliance und Corporate Governance und so Sachen sind schon Themen, die sich ja, heute, wo man heute im Auge hat und wo man heute darauf schaut. Und wenn man irgendwie noch immer etwas herausfindet, dann ist das vielleicht auch einfacher, das überhaupt herauszufinden. Das war früher auch nicht so gewesen. Heute tut man das rasch eintippen und googelt eine Person und hat man schon relativ viele Informationen. Das war früher anders gewesen. Man hat es vielleicht einfach nicht gewusst. Aber ich denke schon, dass es heute diesbezüglich schwieriger geworden ist. Ja.
Wie lange fühlst du dich ab Vermittlung noch verantwortlich für die Vermittlung, die du getätigt hast?
Ein Jahr.
Ja.
Wir sind im ersten Jahr mit einer Kandidatin, einem Kandidaten im Kontakt, mit dem Arbeitgeber selbstverständlich auch. Und hören rein, schauen rein, fragen an, wenn wissen, wie es geht. Und wir sind so der Meinung, wenn es ein Jahr lang gut gegangen ist und beide Seiten Dampeln auf Grün steht, dann können wir loslassen. Und dann, ja, dann ist es auch irgendwann nicht mehr unsere Verantwortung. Wenn dann nach 5 Jahren der Chef zum dritten Mal gewechselt hat und die Person sagt, ich gehe jetzt, dann fühle ich mich dann auch nicht mehr in der Pflicht. Mhm.
Ist auch schon in die Hose gegangen.
Ja gut, also am Schluss ist es natürlich so, wir rekrutieren Menschen und Menschen lassen sich nicht digitalisieren, das ist auch gut so. Und irgendwann bleibt immer ein Rest, wo man nicht ganz kann durchschauen kann. Und das kann durchaus so sein, dass es irgendwann mal auch in die Hose geht. Ich habe vor vielen Jahren einen Fall gehabt von einem Mitarbeiter, respektive von einem Kadermann, den wir rekrutiert haben, wo sich dann im Nachhinein herausgestellt hat, dass der spielsüchtig ist. Das hat niemand von uns gewusst. Das hat die Referenz nicht gezeigt. wir gehen davon aus, dass das auch erst im Laufe dieser Zeit entstanden ist, wo die Person, weil sie in eine Kaderfunktion reingekommen ist, entsprechende Freiheiten gehabt hat. Und ja, dort hat man sich dann müssen trennen, die Firma von dieser Person. Das ist natürlich kein Erfolg.
Jetzt reden wir über das grosse Thema Löhne. Die Entschädigung vom UBS-CEO Sergio Ermotti ist in den Schlagzeilen. Da vom Novartis-Chef Vas Narasimhan auch. Ist das aus seiner Beurteilung eine Neiddebatte?
Sicher auch, aber nicht nur. Also ich denke, es ist ja schon, wenn ich jetzt so so, dass auf unsere Region runterbricht, ein CEO von einer regionalen KMU, 200-300 Mitarbeitende, der hat vielleicht ein Jahreseinkommen von 250, 300, 350'000 Franken. Und dann ist das in einer Relation zu seinem günstigsten Mitarbeiter, wo er dazu stehen kann und dem mit den Augen schauen kann. Und es ist irgendwie in einer gesunden Dimension. Die Dimension vom günstigsten Mitarbeiter von der Novartis zum CEO ist natürlich schon in einer Relation, wo man nicht mehr nachvollziehen kann.
Ja. Und wie beurteilst du die Entwicklung? Und gibt es irgendeine Option, das zu ändern? Oder findest du, nein, darüber müssen wir nicht reden, weil das macht jetzt auf der Markt und das ist jetzt halt so in einer globalisierten Welt?
Es ist ja so, das sind globale Konzerne und wenn wir wollen, dass die ihren Hauptsitz hier bei uns behalten, dann müssen wir schauen, dass wir das tunlichst nicht angreifen, sonst ist Novartis übermorgen weg. Mhm. Sonst müssen wir sagen, wir wollen keine globalen Player mehr bei uns haben, wir wollen nur solche, wo der Chef nicht mehr als so viel verdient und ja, dann sind wir irgendwie in einem sozialistischen Staat.
Mhm. Jetzt Diskussionen gibt es ja auch bezüglich beispielsweise der CEOs von der Kantonalbanken, also der John Häfelfinger und der Basil Heb nehmen eine Million Franken Jahreslohn. Findest du das angemessen?
Ja, das bin ich schon mal gefragt worden, dort, wo die Landratsdebatte gerade war. Und habe dort genau das Gleiche gesagt, wie jetzt gerade vorher. Der Kunde von diesen beiden Herren, das ist ja eben der CEO vom Gewerbe hier in der Region. Damit sind 300'000. Und dann fragt sich ja dann natürlich schon, ja, warum verdient jetzt der mein Banker dreimal mehr als ich? Was ist jetzt dem seine Verantwortung und was ist meine Verantwortung? Meine Verantwortung als Bauunternehmer ist zum Beispiel, dass ich muss schauen, dass mein Baugeschäft möglichst unfallfrei durchs Jahr geht. Und der Ingenieurunternehmer hat die Verantwortung, dass Brückenstaat ist richtig berechnet sind und nicht zusammenstürzen. John Häfelfinger hat die Verantwortung, dass seine Bank im Kanton Geld abliefern kann. Ich will das nicht schmälern, aber es ist ja so, auch da sind, es ist eine Relation, ich sage jetzt mal drei zwischen den beiden. Und was natürlich nicht geht, man kann nicht während dem Match die Spielregeln ändern. Der Herr Häfelfinger ist mit dieser Prämisse eingestellt worden, hat zu dem Ja gesagt. Und dann ist es schwierig, wenn der Landrat kommt und sagt, ab nächsten Monat hast du jetzt nur noch die Hälfte. Mhm. So etwas kann man nur machen, wenn man ein Personal, also einen Wechsel hat vom Stelleninhaber und Stelle frisch ausschreibt und sagt, okay, der nächste CEO, den wir anstellen, hat einen Lohndeckel X. Und dann sagt die Person, die dann kommt, okay, zu dem kann ich Ja sagen.
Aber kannst du als Headhunter sagen, ja, ich kann eine Person finden, die das auch günstiger macht?
Das denke ich, das ist möglich, ja.
Wie viel günstiger?
Also eben, ich sage jetzt so in dieser Dimension von irgend 6, 7, 800'000, was ja schon bereits deutlich weniger wäre, aber so in einer Relation dann halt so zu einem CEO von einer KMU, sage ich, geht sicher gute Leute, die aus einer Position hervorragend ausfüllen
könnten. Du hast bei TeleBasel gesagt, der Lohn sei nicht alles. Das Wichtigste sei, dass man am Morgen gerne geht arbeiten, dass man das Team gerne sieht, dass man die Kundschaft glücklich macht. Also, als ich das gesehen habe, habe ich mich schon gefragt, ist das nicht ein bisschen ein idealisiertes Bild vom Arbeitsalltag? Also, hast du das immer so gehabt?
Also, man muss einfach wenn ich so eine Aussage mache, schaue, was mache ich, was machen Leute, die sonst so unterwegs sind wie ich. Ich gehe in ein Büro, ich bin selbstständig, ich habe in der Regel ein warmes Büro im Winter, einen sonnigen Arbeitsplatz, meine Arbeit macht mir Freude und ich habe Verständnis dafür, dass der, der im blauen Übergewand beim Regen und kalten Temperaturen im Graben unten sitzt, nicht gleich denkt. Oder?
Ja.
Ich habe auch zu diesem Thema und auch Lohnthematik schon gesagt, es wäre für mich überhaupt kein Problem, wenn der Kanton Basel-Stadt jetzt zum Beispiel solche Kategorien von Mitarbeitenden besser entlöhnt oder früher pensioniert oder die Stunden reduziert. Die Polizei zum Beispiel auch, oder? Ja. Ich meine, wir müssen ja denen dankbar sein, dass die so einen Job machen für uns. Und wenn wir jetzt denen sagen, 38 Stunden, dann fände ich, ja, okay, es ist gut. Der Generalsekretär der darf 50 Stunden arbeiten, oder? Ja. Der hat einen ganz reichhaltigen, super interessanten Job.
Gehen wir näher auf dich als Person ein. Du machst die Arbeit, wie gesagt, seit 37 Jahren. Wie hast du gewusst, das will ich, das mache ich?
Ja, das habe ich nicht gewusst und entschieden, ich mache das. Das war ein Zufall. Ich habe mich dort beworben. Und da, wo ich mich beworben habe, hatte ich gefunden, ich möchte gerne in Basel eine Filiale aufmachen. Das könntest doch du von mir übernehmen. Und wenn dann das steht, also nach einem halben Jahr, kommst du dann zurück auf Zürich, die Unternehmensberatung. Und ja, das war jetzt eben vor 37 Jahren, jetzt bin ich immer noch da.
Und dann hast du irgendwann selbstständig gemacht?
Ja, also wir haben das dann miteinander gegründet und er hat sich dann nach 2-3 Jahren auf Zürich zurückgezogen und ich habe dann in Basel alleine weitergeführt. Wir haben gemerkt, es gibt nicht wirklich Synergien zwischen den beiden Firmen und durch das ist dann eigentlich für mich zu einer eigentlichen Selbstständigkeit geworden.
Schaffst du zum Leben oder lebst du zum Schaffen?
Also ich lebe sehr gern, aber ich habe immer auch gesagt, ich kann ja nur dann gut leben, wenn auch die materiellen Voraussetzungen da sind. Ich kann nur dann ein guter Vater sein und meiner Familie und den Töchtern etwas bieten, wenn das möglich ist. Und von dem her habe ich immer auch viel geschafft, und, aber auch gerne geschafft. Und die Zeit, wo wir dann daheim waren als Familie, sage ich, ja, haben wir dann können auch geniessen, wenn es vielleicht nicht so viel Zeit war. Aber dafür haben wir auch nie Fernsehen geschaut miteinander.
Okay. Ja, auf diesen Punkt will ich jetzt nämlich kommen. Also, du hast ein extrem geschaffiges Leben. Also, du hast dich in der Kirche engagiert, du engagierst dich im Museum der Kulturen. Du schaffst, oder du hast geschafft 50 bis 60 Stunden, du machst ja noch Fasnacht. Woher kommt die Geschaffigkeit? Woher kommt das dauernde Aktivsein?
Ich weiss es nicht. Ich habe mal der einen Tochter gesagt, gibt es eigentlich auch irgendeinen Verband, einen Verein, eine Clique, wo du nicht im Vorstand oder in sonst einer Funktion bist? Und dann hat sie gesagt, ja, Papi, gibt es irgendeinen Verein, eine Organisation, wo du nicht im Vorstand bist? Ich habe gesagt, okay, es ist eins. Ich meine, wenn man Sachen gern macht, dann macht man es. Und wenn du jemanden suchst, wo du irgendwie einen Verband oder in einen Vorstand rein willst, dann musst du nicht die fragen, die nichts machen. Dann musst du die fragen, die schon 3 Hüte da haben. Wenn die das cool finden, dann sagen die, super, ich komme zu dir, ich mache das. Das ist irgendwie wahrscheinlich, ja, wenn man gerne aktiv ist, dann macht man so Sachen. Und ich all die Sachen, die du aufgezählt hast, habe ich immer gerne gemacht oder mache sie heute noch gerne mit Herzblut und versuche auch immer alles professionell zu machen, auch die Zeit in der Kirchgemeinde. Als Kirchgemeindepräsident habe ich auch gesagt, das ist ein Unternehmen. Das muss ich führen wie mein Unternehmen und mache Mitarbeitergespräche mit den Pfarrern und mache eigentlich so ein bisschen das, wie wir in der Privatwirtschaft mit dem KMU auch machen.
Aber wie machst du das? Also es gibt Leute, die kommen zu oben heim und dann sind sie oft wirklich flach und dann sagen sie noch irgendwie Netflix oder irgendwie ein bisschen Facebook und dann noch in die Pfanne. Und du hast das, du wirkst nicht gestresst, du wirkst immer entspannt. Und trotzdem hast du die hohe Frequenz können einhalten und hast es jahrelang gern gemacht. Was ist dein Geheimnis?
Also ich denke schon, man braucht eine gute, gesunde Basis. Und die gute, gesunde Basis, denke ich, ist jetzt die letzten 37 Jahre, oder jetzt konkret vielleicht, wenn ich die Familie anspreche, die letzten gut 30 Jahre gewesen, Familie, wo man sich halt auch muss absprechen und sagen, wie stellen wir uns auf, in einer Firma auch, oder wer macht was. Und dort haben wir, wo wir zusammengekommen sind, meine Frau und ich, und Familie gegründet haben, auch uns abgesprochen und abgemacht, dass ich arbeite, um Geld zu verdienen, und sie arbeitet daheim im Haushalt und sehr viel, halt benevol, freiwillige Arbeit. Sie hat zeitweise mehr an den Öben vor gewesen, an Sitzungen von Tempo-30-Kommissionen und Ludothek-Vorstand und weiss ich was. Und so haben wir beide sehr aktiv immer gewirkt und ja, wie gesagt, wir haben keine Zeit gehabt zum Fernsehen schauen. Ich habe mir gesagt, ich weiss gar nicht, woher dass ich Zeit sollte nehmen zum Fernsehen schauen.
Gehen wir auf die Kirche kurz ein. Du hast 15 Jahre lang hast dich im Kirchengemeinderat von der evangelisch reformierten Kirche Solothurn und Leimetal engagiert. Warum hast du das gemacht? Für was hast du dich dort stark gemacht?
Ja, ich bin immer der Meinung, so als Bürger und Einwohner von einer Gemeinde finde ich es wichtig, dass man sich dort, wo man ist, auch engagiert und einsetzt und auch der Gemeinschaft etwas zurückgibt. Und das kann man in unterschiedlichsten Funktionen. Man kann in einem Gemeinderat, man kann in einer Gemeindekommission, man kann im Vorstand von der Schützen oder einfach ein Engagement. Es ist seinerzeit in Flüe, wo ich gewohnt habe, dort Pfarrer gesucht worden und dann ist die Nachbarin an mich angetreten und gesagt, du bist doch Headhunter, wir suchen einen Pfarrer, könntest du uns nicht helfen? Und dann habe ich gesagt, ja, klar, mache ich. Und ja, das war dann der kleine Finger gewesen, oder? Und am Schluss, wo der Pfarrer gewählt war, bin ich dann auch schon im Kirchenvorstand gewesen. Und habe dann das aber auch als sehr bereichernd empfunden, sehr viele spannende, bereichernde Begegnungen gehabt. Auch hier wieder mit Menschen, die ich sonst nie kennengelernt hätte. Ich sage jetzt die ganzen Brüder in Maria Stein zum Beispiel, ist eine ganz tolle Truppe mit dem Abt Peter voran. Ich habe Gäste können haben in der Kirche, wie eine Frère Alois von Thesee. Ich hatte Annette Chavan, die Botschafterin am Heiligen Stuhl von Deutschland, Sammy Schmid, Altbundesrat und. Und das sind alles wirklich tolle Sachen gewesen, die wir haben können organisieren, wo Leute gekommen sind. Wir haben eine wunderbare Jugendarbeit aufgebaut in der Kirchgemeinde, die heute noch sehr gut funktioniert, wo Leute aus der Schweiz kommen, schauen, wie das bei uns funktioniert, Jugendarbeit, wo die Einwohnergemeinde zusammen mit der Kirchgemeinde organisiert. Und ja, das ist ja an sich einfach so ein Beitrag an die Gemeinschaft. Jetzt halt in dem Moment ist es, so die Plattform ist dann die Kirchgemeinde gewesen.
Bist du gläubig?
Ich habe mich immer als Kulturchrist bezeichnet. Also ich bin jetzt zufälligerweise christlich geboren, zufälligerweise reformiert aufgezogen worden, bin in der Kirchgemeinde oder in der Kirchgemeinde einfach immer noch Mitglied geblieben. Ich bin nie ein grosser Kirchgänger gewesen, aber so die Werte von der Kirche, so Vertrauen und Ehrlichkeit und Anstand und Respekt, sage ich, ja, das sind auch meine Werte. Und ob ich jetzt das als Christ oder als Mensch lebe, ist ja eigentlich das Gleiche. Für mich das Wichtigste jetzt innerhalb so von der Kirche oder bei diesem Engagement ist eigentlich immer Toleranz gegenüber dem anderen. Dass ich jetzt zufälligerweise reformiert bin, kann ich ja nichts dafür. Ich finde das richtig, ich finde das gut. Aber der römisch-katholische Mensch hat ja genau gleich sein Glauben, sogar noch auf dem gleichen Buch basierend. Und alle anderen, die auch eine Religion haben, die haben ihre Art, ihre Berechtigung. Und ich will niemandem absprechen, dass er jetzt falsch glaubt oder dass ich richtig bin. Es ist einer Muslim und ich bin Christ. Punkt.
Ja. Du bist auch Stiftungsrat im Museum der Kulturen. Warum hast du das angefangen? Warum hast du das gemacht?
Die Direktorin hat mich gefragt. Da habe ich gesagt, Jesus Gott, wieso fragst du mich? Ich verstand doch nichts von Kultur. Und hat sie gefunden, das spielt überhaupt keine Rolle. Und ja, das ist ja so. Ich finde das in der Zwischenzeit sehr, sehr bereichernd, wenn ich jetzt wieder letzte Woche zum Beispiel an der Preview haben können, von der Ausstellung, die gestern eröffnet worden ist, 12'000 Dinge teilnehmen und die Chance gehabt, von der Kuratorin, von der Florence Roth, zu hören, wie sie und Tabea Buri das Ganze gedacht haben und zusammengestellt haben. Und das gibt mir natürlich dann enorm viel, wo ich sonst ja, nicht dazu käme. Weil einfach so ich allein durch eine Ausstellung laufen, da bin ich jetzt zu wenig bewandert, als dass ich jetzt dort könnte rauslaufen und sagen, ich habe jetzt etwas gelernt oder da brauche ich eine fachkundige Begleitung dazu.
Was bringst du ein?
Also, man muss ja sagen, es ist der Stiftungsrat und nicht die Museumskommission. In der Museumskommission meine ich falsch, weil dort braucht es wirklich Leute, die etwas vom Geschäft verstehen, die etwas von der Kunst verstehen. Der Stiftungsrat ist ja eigentlich nur da zur Förderung vom Museum durch Kulturen. Ja. Also wir organisieren Anlass für Leute, die einem Museum zugewandt sind, die Ambassadoren sind, die für das Museum der Kulturen wichtig sind und das in einem spannenden Rahmen, wo sonst nicht öffentlich ist. So, das ist eigentlich unsere Aufgabe.
Ja. Du bist ja noch Fasnächtler. Und das ist immer so ein bisschen heikel, was man da dabei darf öffentlich nennen, was du machst. Wie viel willst du davon preisgeben?
Ja, ich bin seit über einem Vierteljahrhundert in der Zwischenzeit aktiver Schnitzelbänkler und finde das auch eine ganz tolle Herausforderung, zu arbeiten mit der Sprache und Wortwitz und stundenlang an einem Fass schleifen und am Schluss merken, kein Mensch mehr findet das lustig und einen anderen, wo man irgendwie so noch gerade am Passant mitnimmt, da krümmen sich die Leute vor Lachen. Das finde ich wahnsinnig toll. Und sonst bin ich nie im Stadttheater auf der Bühne vor ausverkauftem Haus.
Also ich stelle mir das sehr schön vor, aber auch extrem anstrengend. Also man ist die ganze Nacht unterwegs, oder?
Ja gut, also, aber Fasnacht, denke ich, für die Aktiven ist anstrengend. Das sind drei Tage, wobei meine... Sind wir ehrlich, sind drei Monate. Oder? Das ist vom 6. Jänner, das erste Vorfasnächtlinge, bis zum 3. Bummelsonntag sind in der Regel etwa drei Monate. Aber die drei wirklich schönsten Tage sind für alle Aktiven anstrengend. Vom Morgen um 3 Uhr aufstehen und dann die ganzen drei Tage mehr oder weniger mit wenig Schlaf durchziehen. Möchte ich jetzt nicht sagen, dass der Schnitzelbänkler angestrengter ist als der Tambour oder der Pfeifer oder gar als der Laternenträger.
Ich möchte auf deine reiche Betätigung zurückkommen, also dass du dich so engagierst, dass er auch nicht langweilig wird. Was erwartest du von dir als Arbeitshaltung? Ich stelle mir vor, du bist streng zu dir.
Ja, was erwarte ich? Leistung. Also am Schluss des Tages muss ich, egal für das, was ich mache, die bestmögliche Leistung bringen. Und egal, ob das im Kirchgemeinderat war, ob das im Stiftungsrat Museum der Kulturen ist oder ob das an der Fasnacht ist, das Ziel ist, dass ich es möglichst professionell mache, möglichst gut mache, mit voller Leistung mache. Weil das Resultat ist ja dann das, wo entweder sich gut verkaufen muss oder wo muss ankommen oder wo muss verheben über längere Zeit. Und wenn man das so anpackt und eben alles mit dem Anspruch, möglichst professionell zu machen, dann kommt es am Schluss gut.
Ist deine Anforderungsschwelle bei den anderen Menschen tiefer wie gegenüber dir selber?
Ja, eben scheint es nicht so. Also, das ist schon ein Punkt, den ich immer wieder gehört habe und höre, dass ich dort vielleicht manchmal die Latte noch etwas hoch habe. Aber auf der anderen Seite freut es mich auch, wenn ich dann die Leute um mich herum habe und ich sehe, dass funktioniert ähnlich. Und ich habe jetzt gerade im Geschäft eine neue Assistentin, die sich als Perlen entwickelt und wirklich Freude macht und auf Zack ist und schnell schafft und effizient und ein super Lachen hat, dann sage ich, ja, dann macht es auch Spass zum Zusammenarbeiten und das Resultat stimmt am Schluss.
Wie ist jetzt die Ausblick? Also eben, du reduzierst jetzt nach und nach, oder? Also hast du nicht Angst, dass irgendwie Löcher entstehen an Sinnhaftigkeit oder an Lust oder an Lustigkeit im Leben?
Also eben, wir sind jetzt so in der Phase vom Fade-out. Ich habe ja die Firma vor 2 Jahren meiner Nachfolgerin verkauft. die ist jetzt in Charge und macht das gut. Und ich bin so ein bisschen der Silberrücken im Hintergrund, wo sie darf fragen, wenn sie will, aber sie muss nicht. Und da spielen wir wirklich hervorragend zusammen. Und wir haben einmal gesagt, es gibt so einen Fade-out auf vielleicht etwa 5 Jahre. Und dann schauen wir. Und ob jetzt das linear von 100 auf 0 geht oder ob das eine Kurve ist, wo so wie Börse mal ab und wieder rauf und dann wieder ab und wieder rauf, das weiss ich nicht, aber da bin ich offen. Ich glaube jetzt auch nicht, dass ich in ein Loch gehe. Wir haben die Frau und ich jetzt vor 2 Jahren können in Prättigau eine schöne Wohnung erwerben. Und Prättigau ist so ein wunderschöner Ort und das haben wir bis jetzt überhaupt nicht gekannt. Und dort hat es noch tausende von Wanderungen, die auf uns warten.
Aha. Und also, da besteht also Gefahr nicht, dass du in 5 Jahren mit einem Konkurrenzunternehmen neu startest.
Oh nein, das sowieso nicht. Also, ich meine, in diesem Unternehmen ist so viel Herzblut drin. Ja. Meine, ich bin 35 Jahre bin ich der MPB und jetzt ja, ist meine Nachfolgerin Regina Graf, die jetzt hier in Charge ist. Also das muss mir ja das Herz bluten, wenn ich jetzt so irgendwie plötzlich etwas anderes müsste machen. Ne?
Helmut, herzlichen Dank. Es war mir super interessant gewesen. Für Sie, meine Damen und Herren, die zugelassen haben, möglicherweise auch. Sie können das Gespräch hören auf Prime News oder auf den anderen Podcast-Stellen wie Spotify. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Fürobenbier, der Podcast auf Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
Präsentiert von der Birtel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Birtel. Sinnvoll. Anders.